Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Lebertransplantationen im Kindesalter, neue Operationsverfahren. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Dieser Satz, der gerne in der Pädiatrie zitiert wird, trifft auch bei Transplantationen zu. Denn da nicht genügend Spenderlebern in geeigneter Größe zur Verfügung stehen, entwickelten die Transplantationsmediziner für ihre kleinen Patienten neue Operationsverfahren wie die Teillebertransplantation. Diese kann auch als Lebensspende erfolgen. Circa 100 bis 120 Kinder und Jugendliche in Deutschland benötigen jährlich eine Lebertransplantation. Über Eurotransplant werden Lebertransplantate von Verstorbenen für 70 bis 80 pädiatrische Patienten jährlich vermittelt. Die restlichen notwendigen Lebertransplantate werden über Lebensspenden realisiert. Schon Neugeborene in den ersten 28 Lebenstagen können mit Teiltransplantaten von Kindern transplantiert werden. Als Gewichtsuntergrenze gilt ein Gewicht von 2500 Gramm. Pädiatrische Patienten werden aus völlig anderen Gründen als Erwachsene lebertransplantiert. Die häufigsten Indikationen sind cholestatische Erkrankungen mit konsekutiver biliärer Zirrhose. Die mit Abstand häufigste Erkrankung ist die extrahepatische Gallengangatresie, erklärt Universitätsprofessor Dr. med. Michael Melter, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Universität Regensburg. Rund die Hälfte aller pädiatrischen Lebertransplantationen werden durch diese Erkrankung notwendig. Zur Gruppe der cholestatischen Erkrankungen zählen aber auch das Alagille-Syndrom, die progressiv familiär intrahepatischen Cholestasen und cholangiodysplastische Erkrankungen wie die konatale Fibrose oder das Caroli-Syndrom. Die zweithäufigste Indikationsgruppe ist mit 15-20% die sehr heterogene Gruppe der Stoffwechselerkrankungen. Zystische Fibrose, Alpha-1-Antitrypsinmangel oder Tyrosinämie bergen das Risiko, dass sich eine Leberzirrhose bzw. Insuffizienz oder ein Malignom entwickeln. Darüber hinaus stellen eine Reihe von Erkrankungen mit selektiven Störungen hepatischer Partialleistungen, wie beispielsweise der Bilirubin-Konjugation, ein exklusiv pädiatrisches Kollektiv für eine Lebertransplantation dar, ergänzt Melter. Crigler-Najjar-Syndrom Typ 1 oder Harnstoffzyklusdefekte führen allerdings nicht zu einer Leberzirrhose.
Jede 10. pädiatrische Lebertransplantation wird aufgrund eines akuten, fulminanten Leberversagens durchgeführt. Im Gegensatz zu Erwachsenen sind Malignome oder postnekrotische Zirrhosen infolge einer Hepatitis seltene Indikationen. Bei diesen Indikationen überwiegt die Autoimmunhepatitis gegenüber den virusinduzierten Hepatitiden, so Melter weiter. Alkoholinduzierte Zirrhosen spielen keine Rolle. In Deutschland sind bisher auch nicht alkoholische Fettlebererkrankungen im Kindesalter eine Rarität. Die ersten Lebertransplantationen bei Kindern und Jugendlichen konnten ausschließlich mit Organen von Spendern durchgeführt werden, die etwa gleich alt waren wie der Empfänger bzw. vergleichbare anthropometrische Daten, insbesondere ein vergleichbares Gewicht, aufwiesen. Da das Spenderaufkommen in dieser Altersgruppe bei weitem nicht ausreicht, wurde schon früh nach Alternativen zur Ausweitung des Spenderpools, insbesondere für kleine Kinder, gesucht, weiß Melter. Auf Grundlage der speziellen Leberanatomie mit ihrer Segmentaufteilung wurden Operationstechniken gesucht, die die Transplantation von Leberteilen möglich machten. Zu Beginn der 1980er Jahre wurde die Teillebertransplantation entwickelt. Bei der Splitlebertransplantation wird die Spenderleber geteilt und in zwei Empfänger transplantiert. Der letzte Meilenstein in diesem Reigen war die Einführung der pädiatrischen Lebendleberspende, erläutert Melter. Hierbei wird von einem lebenden Spender ein größenadäquates und anatomisch geeignetes Leberteil entnommen und unmittelbar dem Empfänger implantiert. Laut Transplantationsgesetz ist die Leberteilentnahme vom Lebenden ausschließlich zulässig zur Übertragung auf Verwandte ersten oder zweiten Grades, Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Verlobte oder andere Personen, die dem Spender in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahestehen.
Ein innovatives Verfahren ist die temporäre auxiliäre partielle orthotope Lebertransplantation, kurz APOLT. Dabei wird nur ein Teil der Leber des Empfängers reseziert und durch ein orthotop transplantiertes entsprechendes Spenderleberteil ersetzt, während der Restteil der Eigenleber belassen wird, erklärt Melter. Wir setzen dieses Verfahren bei pädiatrischem akutem Leberversagen erfolgreich ein. Da die APOLT technisch sehr aufwendig und komplex ist, wird sie aktuell nur in wenigen spezialisierten Zentren durchgeführt. Besonders attraktiv an diesem Verfahren ist, dass im Falle der Restitution der Eigenleber die Immunsuppression beendet werden kann, wonach die Transplantatleber eigenständig atrophiert. Wir und andere betrachten daher die Apold, wenn sie möglich ist, als ideale Option, insbesondere dann, wenn die Ätiologie des kindlichen akuten Leberversagens unklar ist und eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine spontane Regeneration der nativen Leber besteht. Bei hepatischen Stoffwechselerkrankungen ohne konsekutive hepatozelluläre Störung oder Strukturveränderung wie Crigler-Najjar-Syndrom Typ 1 reicht theoretisch eine relativ geringe Menge defektfreier Hepatozyten, um den Enzymdefekt zu kopieren und betroffene Patienten vor schwerwiegenden Entgleisungen zu bewahren. Dieses Prinzip kann ebenfalls durch eine Apold genutzt werden. In diesen Fällen ist dann allerdings zum Erhalt des Transplantates eine dauerhafte Immunsuppression erforderlich. Außer bei der Apold ist nach heutigem Kenntnisstand nach einer Lebertransplantation eine lebenslange Immunsuppression notwendig. Die derzeit zur Verfügung stehenden Immunsuppressiva sind dadurch gekennzeichnet, dass sie generell unspezifisch und damit nebenwirkungsreich sind, stellt Melter fest. Zudem bieten sie nur wenige Optionen einer individuellen Anpassung. Diese Bedenken sind natürlich vor allem für Kinder relevant, da diese prospektiv für Jahrzehnte diesen Therapeutika mit ihrer Toxizität exponiert sind. In den letzten Jahren wurde vermehrt die Entwicklung von de novo Autoimmunhepatitiden nach Lebertransplantationen beschrieben. Deren Inzidenz scheint im Kindesalter aber deutlich niedriger zu sein als bei Erwachsenen und wird mit unter 5% angenommen.
Im Gegensatz zu Lebertransplantationen bei Erwachsenen sind Rezidive der Grunderkrankung bei transplantierten Kindern und Jugendlichen selten. Beim überwiegenden Anteil dieser Patienten kann mit der Transplantation eine Heilung der Erkrankung erzielt werden, weiß Melter. Da ein Teil der transplantierten Kinder und Jugendlichen syndromale Erkrankungen wie das Alagille-Syndrom oder eine konatale Leberfibrose bei zystischen Nierenerkrankungen aufweisen, benötigen diese Patienten jedoch eine entsprechende Nachsorge auch der extrahepatischen Beteiligung. Dass eine Transplantation neben der körperlichen Belastung auch psychische Belastungen hervorrufen kann, liegt auf der Hand. Jede Transplantation ist ein potenzielles Trauma, erklärt Professor Dr. Med. Michael Schulte-Marquardt, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Deshalb könne es nach einer Transplantation wie nach jeder schweren Operation zu psychischen Symptomen kommen. Diese manifestieren sich als posttraumatische Belastungsstörung, können aber auch jede Form einer Depression oder einer anderen psychischen Störung annehmen. Dabei gibt es keinen kausalen Zusammenhang zwischen einer objektiven Belastung, beispielsweise durch Schmerzen, und den daraus resultierenden psychischen Reaktionen. Wichtig sei es daher immer, den subjektiven Erlebniszusammenhang des Kindes und seiner Familie zu erfassen und in die Diagnostik mit einzubeziehen.
Eine psychiatrische Diagnostik ist immer dann indiziert, wenn es Hinweise darauf gibt, dass das Kind oder seine Familie mit der Belastung durch die Transplantation überfordert sind oder von sich aus um Unterstützung nachfragen. Die daraus resultierenden Therapieoptionen können von einer psychopharmakologischen Unterstützung oder einer niederfrequenten psychiatrischen Begleitung bis zu einer hochfrequenten Psychotherapie oder Familientherapie reichen. Diese Diagnostik darf nicht zu spät initiiert werden, betont Schulte-Marquardt. Da eine Transplantation in der Regel einen geplanten Eingriff darstellt, empfiehlt Schulte-Marquardt, bereits vor der Operation präventive Maßnahmen zur Unterstützung von Kind und Familie zu ergreifen. Dies kann durch Entspannungsprogramme wie beispielsweise durch autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation erfolgen. Mithilfe spezifischer Techniken der Selbstdiagnose und Selbstinstruktion lernen die meist jugendlichen Patienten mit belastenden Situationen oder Emotionen steuernd umzugehen. Auch Geschwisterkinder dürfen nicht aus den Augen verloren werden, betont der Psychiater. Denn nicht selten werden Geschwister unbewusst vernachlässigt oder mit ihren Sorgen und Ängsten alleingelassen. Bei phobischen Störungen ist eine Desensibilisierung indiziert. Liegt ein Schmerzverstärkungssyndrom vor, kann eine spezifische Behandlung eingeleitet werden. Desensibilisierungen fokussieren das Symptom und nähern sich diesem entweder langsam in Form eines abgestuften Verhaltensprogramms oder eliminieren die Angst durch Konfrontation bzw. Maximalexposition, erklärt Schulte-Marquardt. Einzelpsychotherapie, Verhaltensmodifikation, Physiotherapie, übende Verfahren und Familientherapie und Beratung sind die Bausteine, aus denen sich die Behandlung des Schmerzverstärkungssyndroms zusammensetzt.
Aber nicht jedes chronisch kranke oder transplantierte Kind benötigt eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung. Grundsätzlich ist die ganze Bandbreite von der Kurzzeitintervention über Intervallbehandlung bis hin zur Langzeitbehandlung möglich. Entscheidend ist es, rechtzeitig einen Kinder- und Jugendpsychiater zu konsultieren, so Schulte Markwort. Entscheidend für die weitere Lebensqualität nach einer Transplantation im Kindesalter sind neben der kinderpsychiatrischen bzw. psychotherapeutischen Betreuung auch ein normales Längenwachstum, das oft, zum Teil durch Immunsuppressiva bedingt, verzögert ist, und eine möglichst ungestörte Pubertätsentwicklung. Bei der Berufswahl muss die immunsuppressive Therapie berücksichtigt werden. Hier bestehen jedoch nur wenige Einschränkungen. Allerdings weiß nur etwa die Hälfte der pädiatrischen Patienten mit chronischer Lebererkrankung zum Zeitpunkt der Transplantation einen normalen Intelligenzquotienten auf, gibt Melter zu bedenken. Auch nach der Transplantation findet sich bei bis zu 15% eine ausgeprägte mentale Retardierung mit einem IQ kleiner 70. Dies wertet der Pädiater aber mehr als Ausdruck der schweren Grunderkrankung, denn als Folge der Transplantation. Für ihn daher ein weiterer Grund, frühzeitig eine Lebertransplantation zu erwägen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Uwe Glatz aus Eppingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.time.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.